Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Es passt zwar nicht ganz zur heutigen Vorstellung von Juden, aber auch sie gingen auf Raubzug, haben gesoffen und rumgehurt und als Piraten mit Säbel und Enterhaken für Angst und Schrecken gesorgt. Die jüdischen Freibeuter hatten swadische, also spanisch-portugiesische Wurzeln und waren vor allem im 16. bis zum 18. Jahrhundert vor den Küsten Mittel- und Südamerikas unterwegs. Jens Rosbach nimmt sie mit auf Kaperfahrt zu den verwegenen jüdischen Seefahrern.
Moses Cohn Enriquez war ein gefürchteter Mann. Der jüdische Pirat kreuzte im 17. Jahrhundert durch die Karibik, um vor allem Schiffe der spanischen Silberflotte auszurauben. Dieser Handelskonvoi brachte immer wieder sagenhafte Schätze, etwa von Mexiko nach Europa, Ladungen voller Edelmetalle, Edelsteine und Perlen. Cohn Enriquez war Sephade, also ein Nachkomme von Juden, die auf der Iberischen Halbinsel gelebt haben. Deshalb war für ihn die Kaperei auch eine Vergeltung am katholischen Spanien.
1492 wurden die Juden ja zwangsvertrieben aus Spanien. Die portugiesischen Juden wurden zwangsgetauft, 5 Jahre später. Und jetzt ist es klar, dass natürlich die Sephardin, die spanisch-portugiesischen Juden, nicht so gut zu sprechen waren auf Spanien und Portugal.
So Michael Halevi, Sprachwissenschaftler und Experte für die sephardische Kultur. Der Hamburger ist bereits 71 Jahre alt, forscht aber immer noch.
Nun kann man sich vorstellen, dass die Freude noch größer war, gerade spanische Schiffe anzugreifen, weil man sich rächen konnte, dass man vertrieben worden war und dann in der Folge auch aufgrund der Inquisition.
Im 17., 18. Jahrhundert galt die Karibik als jüdischer Zufluchtsort. Die Engländer und Niederländer, Spaniens Feinde, erlaubten Juden nämlich, in den Kolonien der sogenannten Neuen Welt Fuß zu fassen. Ob als Händler, Plantagenbesitzer oder als Freibeuter, oft versehen mit einem offiziellen Kaperbrief, also einer staatlichen Genehmigung zur Plünderung fremder Schiffe. Die jüdischen Piraten und Kaufleute, die Grenze verlief fließend, tauften ihre 2- und 3-Maste auf Namen wie Schild Abrahams, Samuel der Prophet oder Zion. Forscher Halevi weiß, dass diese Seefahrer bei der Eroberung der Karibik auch eine religiöse, eine messianische Idee verfolgten.
Wenn in allen 4 Ecken der Welt Juden leben würden, so war die damalige Meinung, dann würde auch der Messias kommen.
1628 wirkte Cohn Enrique Schmidt an einer spektakulären, konzertierten Piratenaktion, die nicht nur auf eigene Rechnung ging. Im Auftrag einer niederländischen Handelskompanie eroberten die Seeräuber vor der kubanischen Küste 9 spanische Schiffe, die Schätze im Wert von 12 Millionen Gulden geladen hatten.
Sie wurden in einer offenen Seeschlacht, kann man das fast schon nennen, wurden sie besiegt und die Fracht wurde dann nach Amsterdam gebracht. Das ist gut beschrieben in den Akten.
Moses Cohn Enriquez wurde Mitglied der jüdischen Gemeinde im niederländisch-brasilianischen Recife. Gegenüber der Küstenstadt kaufte er sich eine ganze Insel, um von dort auf Jagd zu gehen. Doch 1654 eroberten die Portugiesen die Region zurück und Cohn Enriquez musste sein Pirateneiland aufgeben. Auch der jüdisch-französische Korsar Jean-Marie Lafitte kämpfte gegen die katholischen Eroberer. So beteiligte er sich 1815 bei der Schlacht von New Orleans an der Zerschlagung der spanischen Armada. Die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende hat Lafitte in der Romanfigur des jungen Zorro, eines schwarz markierten Rächers der Armen, ein literarisches Denkmal gesetzt. Sie lässt den Piraten wie folgt über seinen Kampfgeist sprechen.
Meine jüdisch-spanische Großmutter, eine Zeugin aus der Zeit der Inquisition, beflügelte meinen Hass auf die spanische Krone.
Die jüdischen Freibeuter, Seeleute und Händler hatten ständig ihren Tod vor Augen. So rief 1753 ein Rabbiner der niederländischen Insel Curaçao dazu auf, Juden und jüdischen Schiffen zu helfen, die in Feindeshand geraten waren.
Wenn Juden aus Curaçao in die Hände von Spaniern fielen und die Spanier durchaus bereit waren, sie auszulösen gegen eine ansprechende Summe, dann wurden auch die anderen Gemeinden in Hamburg, Amsterdam, Kopenhagen, Bordeaux gebeten, Geld beizusteuern. Also es war eine Solidarität, die bezog sich nicht auf eine Gemeinde selbst, sondern auf die gesamte sephardisch-jüdische Gesellschaft in der neuen und in der alten Welt.
Auch auf anderen Meeren verbreiteten jüdische Piraten Angst und Schrecken, erklärt Forscher Michael Halevi. So plünderte im 16. Jahrhundert der Sepharde Sinan Reis im Auftrag des Osmanischen Reiches fremde Schiffe im Mittelmeer aus, sogar als offizieller Befehlshaber der osmanischen Flotte. Und im 17. Jahrhundert ging der Diplomat, Spion und Freibeuter Samuel Palache, ebenfalls ein Sepharde, im Nordatlantik auf Raubzug. Doch bis heute ist unklar, wie diese Seeräuber Enterhaken und Bibel für sich in Einklang brachten. Mal abgesehen vom Tötungs- und Diebstahlverbot in der Tora, hätten die jüdischen Piraten auch nicht am Schabbat arbeiten dürfen. Und der berühmt-berüchtigte Karibik-Freibeuter Moses Cohn Enriquez, der von dem alten Priestergeschlecht der Kohanim abstammte, durfte eigentlich auch keine Toten anfassen. Heißt es doch im dritten Buch Mose:
Den Priestern, den Söhnen Aarons, ließ der Herr durch Mose sagen: Kein Priester darf sich dadurch verunreinigen, dass er mit einer Leiche in Berührung kommt.
Doch ähnlich wie christliche oder muslimische Freibeuter scherten sich wohl auch die jüdischen Piraten nicht um religiöse Gebote. Bis dato sind nur Fragmente des jüdischen Seeräuberlebens überliefert. Umso mehr, klagt Michael Halevi, wucherten Legenden, etwa um die ehemalige Piratenhauptstadt Port Royal auf Jamaika. Hier gibt es heute noch auf einem jüdischen Friedhof Gräber mit Totenkopfzeichen, die fälschlich als Piratengräber bezeichnet werden.
Auf den jüdisch-portugiesischen, jüdisch-spanischen Friedhöfen weltweit haben wir sehr, sehr viele Grabsteine mit dem Motiv eines Totenkopfes, häufig Totenkopf plus gekreuzte Knochen, plus Sanduhr, plus Engelflügel und plus Fledermausflügel. Das sind alles aus der Kunst, aus der Theologie bekannte Memento Mori, Motive, also gedenke, dass du sterblich bist. Das ist eher christlich und nicht jüdisch. Und wenn etwas populär ist, wenn sie anderen übernehmen. Also der Totenkopf und andere Motive, die bedeuten, dass man sterblich ist, haben nichts zu tun mit den Piraten.
Was auch immer Mythos oder spätere Interpretation sein mag, für den Hamburger Experten ist klar, die antisemitische Verfolgung in Europa hat das gewalttätige Treiben vieler jüdischer Freibeuter stark gefördert.
Wenn man immer verfolgt wird, immer unterdrückt wird, dann hat natürlich die Tatsache, dass man auf dem freien Meer einen Beruf ausüben kann, in dem man nur sich selbst verantwortlich ist, eine gewisse Attraktivität.
In dieser Woche hat sich der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, Max Priworotzki, zu den Erfahrungen nach dem Yom Kippur-Attentat von Halle geäußert. In dem Interview, das er der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, hat er darüber gesprochen, wie belastend die Zeit nach der Attacke gewesen sei. Unzählige Medienanfragen, Politikbesuch und die Arbeit am neuen Sicherheitskonzept der Gemeinde lassen eine Normalität nicht aufkommen. Max Priworotzki sah aber auch das gesellschaftliche Miteinander bedroht.
Wir beobachten mit Unruhe, dass in Deutschland Antisemitismus mit großer Geschwindigkeit immer krasser wird. Sich offen als Antisemit zu zeigen, ist nicht mehr peinlich.
Seine Beobachtung hat sich daraufhin prompt bestätigt. Denn es folgte ein Shitstorm in den Kommentarspalten der SZ, Zeit Online, der Taz oder Mitteldeutschen Zeitung, die das Interview aufgegriffen haben. Dort hat sich der deutsche Judenhass in all seinen Facetten gezeigt. Und über das Leben inmitten genau dieses Hasses spricht Max Priworotzki.
Aber es ist natürlich wirklich traurig, wenn man als Jude in Deutschland den Alltag hinter Gittern und Schutzmauern verbringen muss. Da überlegt man langsam, ob es nicht auch andere Orte gibt auf unserem Planeten, wo wir Juden besser leben sollten. Wenn wir jetzt keine Maßnahmen ergreifen gegen Antisemitismus und Judenhass, weiß ich nicht, ob die jüdische Gemeinschaft in Deutschland überhaupt noch eine Zukunft hat.
Hier mussten dann die Sicherungen der Bürgerinnen und Bürger von rechts durchgegangen sein. Teils unter Klarnamen haben sie massenhaft antisemitische Kommentare oder Posts in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Es ist also kein Wunder, dass Priworotzki, wie viele andere Jüdinnen und Juden auch, darüber nachgedacht hat, die Koffer zu nehmen und Deutschland zu verlassen.
Ich fühle mich schon seit ein paar Jahren nicht mehr so wohl in meiner Stadt, in meinem Land. Ich lebe seit 29 Jahren hier und die meiste Zeit habe ich mich in Deutschland zu Hause gefühlt. Aber seit ein paar Jahren eben nicht mehr.
Dieses Gefühl ist in der jüdischen Gemeinschaft wahrlich nichts Neues und viele Betroffene verstehen auch nicht, dass sich die deutsche Politik so überrascht zeigt von Jüdinnen und Juden, die sich in ihrer Heimat, also im Deutschland nach der Shoah, fremd fühlen und täglich mit der Angst vor Übergriffen leben müssen, falls sie doch mal vergessen haben, den Davidstern zu verstecken. Das kommentiert jetzt Johanan Celyem in einer Wiederholung aus dem Jahr 2015. Der Kommentar ist somit bald 5 Jahre alt und leider immer noch aktuell.
Ist es für Juden an der Zeit, Europa zu verlassen? Die amerikanische Zeitschrift The Atlantic, für die schon Mark Twain und Emily Dickinson geschrieben haben, stellt diese Frage in einer großen Reportage und resümiert: 50 Jahre lang habe die Erinnerung an den Holocaust antisemitische Auswüchse auf dem Kontinent gebremst. Doch die Mordanschläge von Paris, Toulouse und Kopenhagen wiesen auf ein neues Phänomen, eine Allianz aus angstvollen Inländern und Migranten, die sich von der Gesellschaft ausgeschlossen sähen. 70 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches warnt sogar die deutsche Kanzlerin vor dem neuen Antisemitismus. Jüdisches Leben sei Teil der deutschen Kultur, sagte Angela Merkel am 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Das müssten wir alle den Rechtsextremen klarmachen. Und der Bundespräsident dankte Zeitzeugen und ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen, dass sie wieder mit Deutschen redeten. Nachdenklich, würdig und differenziert traten die Repräsentanten der Bundesrepublik bei den Gedenkveranstaltungen der vergangenen Tage auf. Die Pegida-Demonstranten schwiegen zwar in dieser Zeit fein still, aber ihre Ressentiments, die Ängste der, das wird man ja wohl mal sagen dürfen, Wutbürger, brachen sich auch in den Tagen der Erinnerung klammheimlich ihre Bahn. Nur eine Nachricht von vielen, die kaum noch Empörung hervorrufen kann, sei hier erwähnt. Unbekannte haben in der pfälzischen Ortschaft Limburger Hof das Dach eines im Bau befindlichen Asylantenheims in Brand gesteckt. Auf dem Gelände sollten Unterkünfte für 16 Asylbewerber entstehen. 16! Der Rassismus in Deutschland ist salonfähig geworden, befördert durch Pegida und die Mitte der Gesellschaft, erklärte der Sprecher der Diakonie. Und in den jüdischen Gemeinden kursiert derweil die Angst. Laut spricht man nicht darüber, man will nicht provozieren, doch Davidsterne werden nach der Synagoge unter dem Schal verborgen. Käppchen werden abgesetzt, Gebetsschnüre versteckt und Mesusot, Schriftkapseln von Türpfosten abmontiert. Dass die meisten Überfälle auf Juden oder Israelis von arabischstämmigen Jugendlichen verübt werden, verweist auf eine paradoxe Allianz. Islamisten und Rechtsradikale, Ausländerhasser und marginalisierte Ausländer suchen nach einem Sündenbock. Ist es für Juden an der Zeit, Europa zu verlassen? Fragt The Atlantic das US-Journal. Und wenn, im Koffer oder im Sarg? Wendy, eine Studentin, klagt, heute rufe jeder Je suis Charlie. In dieser Bedrohungssituation aber leben wir Juden seit Jahren und allen ist es egal. Erst wenn Hass und Attacken als Phänomene begriffen werden, die die Gesellschaft selbst bedrohen und nicht als Probleme der angegriffenen Minderheit, erst dann wird diese neue Welle einer alten Inhumanität effizient zurückgedrängt und überwunden werden.
Falls Sie den Kommentar noch einmal hören wollen, dann besuchen Sie uns auf deutschlandfunkkultur.de. Dort verlinken wir Ihnen auch das Interview von Max Priborotsky in der SZ. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.